Liebe Brüder und Schwestern, liebe Freunde, es gibt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit keinen Gott. So war es auf Bussen in der letzten Zeit immer wieder zu lesen. Diese Busse wurden von der Atheistenbewegung, Humanistische Union und ähnlichen Gruppierungen gesponsert und durch die Städte geschickt in verschiedenen Ländern. Zuerst wollten sie darauf schreiben, es gibt keinen Gott. Aber das wurde ihnen dann doch nicht erlaubt, weil sie es nicht beweisen können, dass es keinen Gott gibt. Wir als Christen wissen dagegen, dass es Gott gibt. In der Bibel gibt es über 6000 Verse mit Prophezeiungen, von denen sich über die Hälfte der Verse, die Prophezeiung in der Hälfte der Verse schon erfüllt hat. Das nur als kleiner Hinweis zu Anfang. Aber worauf ich hinaus will, es gibt auch heute eine zunehmende Zahl von Menschen, die Gott aktiv bekämpfen, die ihn, wenn es möglich wäre, am liebsten töten würden. Die ihn töten würden, wenn sie könnten. Aber wir lesen im Psalm 2, Gott lacht über sie, die als kleine Menschlein, als kleine Würmlein sich so etwas vornehmen. Aber schon zur Zeit des Alten und Neuen Testaments hat man immer wieder versucht, die Boten Gottes, die Propheten, und dann schließlich auch den Sohn Gottes zu beseitigen. Man hat es zum Teil geschafft, man konnte sie physisch beseitigen, aber ihre Botschaft wirkt weiter und der Sohn Gottes selber ist von den Toten auferstanden. Darüber freuen wir uns und dafür preisen wir ihn. Nun, ich möchte heute ein Gleichnis mit uns betrachten, wo es auch darum geht, dass Menschen damals in Israel mit dem Messias, dem Sohn Gottes, Jesus Christus, konfrontiert wurden. Aber sie wollten ihn nicht. Sie wollten nicht, dass dieser über sie herrsche, sondern sie wollten ihn beseitigen, töten, kreuzigen lassen. Und in dieser Situation, als der Herr Jesus bereits im Jerusalemer Tempel steht, in den Tagen vor seiner Kreuzigung, da hat er Verschiedenes prophetisch zu ihnen gesagt, auch über seinen eigenen Tod und über den Hass der Menschen, die ihn töten möchten, hat es ihnen genau vorausgesagt, was geschehen wird. Und es ist auch geschehen, weil es in Gottes Plan lag. Zu unserer Erlösung starb der Herr Jesus am Kreuz auf Golgatha. Und wir wollen nun dieses Gleichnis lesen, hören miteinander von den bösen Weingärtnern. Bevor ich es auslege, lese ich es zuerst natürlich. Und zwar steht es in Lukas 20, ab Vers 9. Er, Jesus, fing aber an, dem Volk dies Gleichnis zu sagen. Ein Mensch pflanzte einen Weinberg und verpachtete ihn an Weingärtner und ging außer Landes für eine lange Zeit. Und als die Zeit kam, sandte er einen Knecht zu den Weingärtnern, damit sie ihm seinen Anteil gäben an der Frucht des Weinbergs. Aber die Weingärtner schlugen ihn und schickten ihn mit leeren Händen fort. Und er sandte noch einen zweiten Knecht. Sie aber schlugen den auch und verhöhnten ihn und schickten ihn mit leeren Händen fort. Und er sandte noch einen dritten. Sie aber schlugen auch den blutig und stießen ihn hinaus. Da sprach der Herr des Weinbergs, was soll ich tun? Ich will meinen lieben Sohn senden. Vor dem werden sie sich scheuen. Als aber die Weingärtner den Sohn sahen, dachten sie bei sich selbst und sprachen, das ist der Erbe, lasst uns ihn töten, damit das Erbe unser sei. Und sie stießen ihn hinaus vor den Weinberg und töteten ihn. Was wird nun der Herr des Weinbergs mit ihnen tun? Er wird kommen und diese Weingärtner umbringen und seinen Weinberg anderen geben. Als sie das hörten, sprachen sie, nur das nicht. Er aber, Jesus, sah sie an und sprach, was bedeutet dann das, was geschrieben steht? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Wer auf diesen Stein fällt, der wird zerschellen. Auf wen er aber fällt, den wird er zermalmen. Und die Schriftgelehrten und hohen Priester trachteten danach, Hand an ihn zu legen, noch in derselben Stunde, und fürchteten sich doch vor dem Volk, denn sie hatten verstanden, dass er auf sie hin dieses Gleichnis gesagt hatte. Wir beten und erheben uns. Ja, lieber Herr Jesus Christus, du kamst als der Sohn, uns zu erlösen, aber viele wollten dich nicht und wollen dich auch heute nicht. O Herr, öffne unsere Herzen, dass wir hören, wie Jünger hören, was du uns sagen möchtest, dass wir deine unendliche Liebe erwidern mit unserer schwachen menschlichen Kraft, dass auch diesen Gottesdienst dazu dienen. Amen. Es ist unbegreiflich, wenn wir das hören. Immer wieder sandte Gott seine Boten, schon im Alten Bund, viele Propheten, und sie wurden immer wieder abgelehnt, bekämpft, getötet. Und dann sandte er den Sohn als letzten Rufer und als den verheißenen Messias. Und den wollten sie nicht und haben ihn beseitigt, außerhalb der Stadt gekreuzigt. Sie warfen ihn hinaus vor den Weinberg. Nun wollen wir aber der Reihe nach zunächst dieses Gleichnis betrachten und das, was geschah hier, und dann auch einiges auf die heutige Zeit beziehen, im zweiten Teil. Nun, der Herr Jesus sagte also dieses Gleichnis, nachdem sie ihn gefragt hatten, aus welcher Vollmacht heraus er redet und handelt. Er gab ihnen keine Antwort, denn sie konnten ihm auch nicht die Frage beantworten, aus welcher Vollmacht heraus Johannes der Täufer gewirkt hat. War die Taufe des Johannes vom Himmel oder von Menschen? Sie aber bedachten es bei sich selbst und sprachen: Sagen wir vom Himmel, so wird er sagen, warum habt ihr ihm nicht geglaubt? Sagen wir aber von Menschen, so wird uns alles Volk steinigen. Denn sie, das Volk, sind überzeugt, dass Johannes ein Prophet war, und sie antworteten, sie wüssten nicht, wo sie her wäre. Und Jesus sprach zu ihnen, so sage ich euch auch nicht, aus welcher Vollmacht ich das tue. Aber wir, hoffentlich wissen es alle, er tat es aus der Vollmacht des Vaters. Vom Himmel kam er, um uns zu erlösen, um uns einen Platz im Himmel zu bereiten. Und er erzählte allerdings dann ihnen als Antwort dieses Gleichnis. Und die Gleichnisse bringen ja die Dinge nicht so direkt, sondern so, dass man darüber nachdenken soll, dass man zur Erkenntnis seiner eigenen Sünde und Verlorenheit gelangt und dass man den Erlöser ergreift, mit dankbaren Händen ihn in sein Leben lässt, damit er uns verändern kann, reinwäscht durch sein Blut und neues Leben schenkt. Und nun also der Weinberg. Ein Mensch pflanzte einen Weinberg und verpachtete ihn an Weingärtner. Die Bibel erklärt sich mit der Bibel. Wenn wir wissen wollen, was der Weinberg bedeutet, dann müssen wir im Alten Testament nachschauen, da ist es ganz klar erklärt, und zwar in Jesaja 5 zum Beispiel, auch an anderen Stellen, aber hier ist am ausführlichsten Jesaja 5, Vers 1 folgende. Ich möchte das lesen, nur als kurze Erklärung dazu. Das ist das bekannte Lied über den unfruchtbaren Weinberg des Herrn. Ich will singen von meinem Geliebten, ein Lied meines Freundes von seinem Weinberg. Mein Geliebter hatte einen Weinberg auf einem fruchtbaren Hügel, und er grub ihn um und säuberte ihn von Steinen und bepflanzte ihn mit edlen Reben. Mitten darin baute er einen Turm und hieb auch eine Kelter darin aus, und er hoffte, dass er gute Trauben brächte, aber er trug schlechte. Nun, ihr Bürger von Jerusalem und ihr Männer von Juda, sprecht recht zwischen mir und meinem Weinberg. Was konnte man an meinem Weinberg noch weiter tun, das ich nicht getan habe? Warum hoffte ich, dass er gute Trauben brächte, aber er trug nur schlechte? Nun will ich euch aber verkünden, was ich mit meinem Weinberg tun will. Ich will seinen Zaun wegschaffen, damit er abgeweidet wird, und die Mauer einreißen, damit er zertreten wird. Ich will ihn öde liegen lassen. Er soll weder beschnitten noch gehackt werden, und Dornen und Disteln sollen ihn überwuchern. Ich will auch den Wolken gebieten, dass sie keinen Regen auf ihn fallen lassen. Das Haus Israel nämlich ist der Weinberg des Herrn, der Heerscharen. Und die Männer von Juda sind seine Lieblingspflanzung. Und er hoffte auf Rechtsspruch und siehe da Rechtsbruch auf Gerechtigkeit und siehe da Geschrei über Schlechtigkeit. Und dann werden die Sünden Israels aufgezählt. Ungerechtigkeit, Götzendienst, Vermischung der Religionen, schon damals, nicht nur erst heute so. Und immer wieder sandte Gott Boten, um sie zu warnen vor diesen falschen Wegen. Manchmal hörten sie darauf, aber oft auch nicht. Und dann kam das Gericht. Nun, ein Mensch, das ist in dem Fall ein Bild für Gott, auch wenn hier steht ein Mensch, das ist ja ein Gleichnis. Gott pflanzte seinen Weinberg Israel. Er hat das kleinste der Völker erwählt, damit es sich nicht selber rühmen kann. Auch heute ist Israel ja mit eines der kleinsten Länder der Erde, flächenmäßig auch halb so groß wie Baden-Württemberg. Und doch meist umstritten, meist bekämpft, was auch in der Bibel vorausgesagt ist, gerade für die Endzeit. Nun, dieser Weinberg Israel wurde gewürdigt, den Messias hervorzubringen und vorher schon Propheten zu Israel und auch zu den anderen Völkern zu senden. Und wer Ohren hatte, konnte darauf hören. Es haben viele darauf gehört, die Mehrheit aber nicht. So ist es auch heute. Und deshalb ist ein schmaler Weg, der zum Leben führt. Nicht die große Masse wandelt auf dem Weg zur Erlösung, sondern die, die auf dem schmalen Wege dem Lamme nach sind. Dieser Weinberg wurde an Weingärtner verpachtet. Das sind die Hirten Israels. Es gab gute Hirten und es gab auch schlechte Hirten. Und wenn wir in die Geschichte des Alten Bundes schauen, sehen wir, dass die Mehrheit der Hirten und Propheten oft falsche Propheten waren. Es gibt Situationen, wo es oft nur noch einen wahren Propheten gab unter vielen falschen, die sich so nannten. Wir denken an Elia bei dem Gottesurteil auf dem Berg Karmel. Man hatte Götzendiener in das Land geholt und es waren nur noch 7000 übrig geblieben in Israel, die ihre Knie nicht gebeugt hatten vor Baal. Und Gott hat durch diesen Elia und die 7000 gewirkt. Und es gab immer wieder Umkehr, auch bei manchen Königen, ich denke an Josia, aber auch wieder den Abfall. Wir erleben auch in der Endzeit Wellenberge des Glaubensabfalls. Es gibt wieder Erweckungszeiten, aber diese Wellenberge des Glaubensabfalls werden immer höher. Und immer mehr Menschen wollen Gott am liebsten töten, wenn sie es könnten, und beiseite schieben. Der Atheismus, wir werden noch darauf zurückkommen, und andere Ideologien und Religionen nehmen überhand. Nun aber, dieser Weinberg war verpachtet worden an die Weingärtner. Es ist Gottes Schöpfung, auch Gottes Land, aber er hat es diesen Hirten übergeben, um zu sehen, ob sie guten Hirten sind. Und er ging außer Landes für eine lange Zeit. Wir warten ja immer noch auf die Aufrichtung des Reiches Gottes, tausendjährige Reich und dann neuer Himmel, neue Erde. Und manche sind ungeduldig, aber im zweiten Petrusbrief wird gesagt, dass Gott die Verheißung nicht verzögert, sondern er hat Geduld mit euch, damit viele gerettet werden. Deshalb ist der Herr noch nicht wiedergekommen. Wir wollen also die Hoffnung nicht aufgeben, sondern weiterhin in fröhlicher Haltung wartebereit sein und unsere Lampen mit Öl gefüllt bewahren, so wie die 5 klugen Jungfrauen. Die Wiederkunft des Herrn verzögert sich, aber noch ist Gnadenzeit, damit Menschen gerettet werden. Diese Zeit wollen wir nutzen. Aber immer wieder hat Gott Zeitpunkte gesetzt, an denen er seine Knechte nach Israel und auch zu den Nationen gesandt hat. Und so auch dann, als die Zeit erfüllt war, den Messias. Nun aber zunächst die Knechte im Alten Bund. Das heißt in Vers 10, und als die Zeit kam, als Gottes Plan sich erfüllte, Punkt für Punkt in der Heilsgeschichte, da sandte er einen Knecht zu den Weingärtnern, damit sie ihm seinen Anteil geben an der Frucht des Weinbergs. Aber die Weingärtner schlugen ihn und schickten ihn mit leeren Händen fort. Dann schickte er einen zweiten Knecht und einen dritten Knecht. Und so möchte ich nur ein Beispiel lesen, wie es zum Beispiel dem Propheten Jeremia erging. Sicherlich habt ihr das schon mal hoffentlich im Zusammenhang gelesen, das ganze Buch des Propheten Jeremia. Zum Beispiel in Kapitel 20 heißt es, und er sagte ihnen ganz klar das Gericht an, weil sie so ungehorsam waren, dass die Feinde kommen würden und das Land erobern. Und dann lesen wir in Kapitel 20, Jeremia, Vers 1, als aber Paschur, der Sohn Immers des Priesters, der Priester, er war Oberaufseher im Haus des Herrn, also höchste Elite, Als er, Jeremia, diesen einfachen Propheten, diese Worte weissagen hörte, da schlug er den Propheten Jeremia und legte ihn in den Stock, der sich im oberen Tor Benjamin beim Haus des Herrn befand. Geschlagen, in den Stock, schmerzhaft eingespannt, es tat wirklich weh, wurde misshandelt, er wurde auch in die Grube geworfen. Einige Kapitel später lesen wir, dass sie ihn sogar töten wollten, aber nur durch die Fürsprache von anderen wurde er vor dem Tod bewahrt, menschlich gesprochen. Natürlich hat der Herr seinen Propheten bewahrt. Immer wieder dieser Hass gegen die echten Propheten Gottes. Wir lesen auch im 2. Chronikbuch, Kapitel 36, Vers 15 und 16, Folgendes, zusammenfassend. Ich kann jetzt nicht das ganze Alte Testament mit uns durchgehen, säßen wir noch in einem halben Jahr hier, ja, wenn ich das alles jetzt auslegen wollte. Aber ihr wisst selber, wie es den Propheten des Herrn erging. Aber in 2. Chronik 36, Vers 15 und 16 heißt es, und der Herr, der Gott ihrer Väter, sandte ihnen seine Boten, indem er sich früh aufmachte und sie immer wieder sandte. Das heißt, er hat immer wieder Gnadenbeweise gegeben, immer wieder gesprochen durch diese Männer, damit sie umkehren sollten von ihren sündigen Wegen. Dann heißt es weiter, denn er hatte Erbarmen mit seinem Volk und seiner Wohnung. Aber sie verspotteten die Boten Gottes und verachteten seine Worte und verlachten seine Propheten, bis der Zorn des Herrn über sein Volk so hoch stieg, dass keine Heilung mehr möglich war. Und dann kam in 2. Chronik 36 die babylonische Gefangenschaft. Zerstörung Jerusalems, Wegführung in die Verbannung. Das ist in dem Zusammenhang geschildert. Am Schluss des 2. Chronikbuches. Und immer wieder gab es dann solche Verbannungen. Und nachdem sie dann auch den Sohn abgelehnt hatten, kam im Jahre 70 nach Christus die Zerstörung Jerusalems. Und die Juden wurden fast 2000 Jahre zerstreut, so lange, bis Gott sie wieder in sein Land geführt hat, 1948, und die Heilsgeschichte wieder ihren Fortgang nimmt mit Israel und den Nationen weltweit. Das wissen wir ja, wenn wir in die Zeitung schauen, man kann nicht bestreiten, dass Gott seine Prophetie auch heute erfüllt. Ich habe gerade jetzt gelesen vor ein paar Tagen, dass jetzt Obama und Medvedev beschlossen haben, die Atomwaffen abzuschaffen. Vielleicht kommt demnächst auch der Friedensvertrag mit Israel. Dann wissen wir, dass wir in die letzte Zeitperiode eintreten, bevor sich der Antichrist aufmacht. Ich will jetzt nichts behaupten, aber wir müssen die Dinge einfach wachsam beobachten. Schauen wir auf Israel, schauen wir auch, was bei den Mächtigen so geschieht. Schauen wir aber auch, was in den Gemeinden geschieht. Da werden wir manches erkennen. Ich lese noch eine Stelle aus dem Neuen Testament. Im Hebräerbrief, das ganze Kapitel ist praktisch noch einmal eine Rekapitulation, eine Zusammenfassung dessen, was in der gesamten Heilsgeschichte geschehen ist. Mit den Boten Gottes. Und da heißt es am Schluss von Hebräer 11, Verse 32 folgende, nachdem ja manche Glaubensväter in Einzelheiten dargestellt wurden, auch Glaubensmütter, und ab Vers 32, und was soll ich noch sagen? Die Zeit würde mir ja fehlen, wenn ich erzählen wollte von Gideon und Barak und Simson und Jephtha und David und Samuel und den Propheten, die durch Glauben Königreiche bezwangen, Gerechtigkeit wirkten, Verheißungen erlangten, die Rachen der Löwen verstopften. Sie haben die Gewalt des Feuers ausgelöscht, sind der Schärfe des Schwertes entkommen. Sie sind aus Schwachheit zu Kraft gekommen, sind stark geworden im Kampf, haben die Heere der Fremden in die Flucht gejagt. Frauen erhielten ihre Toten durch Auferstehung wieder. Andere aber, und jetzt kommt das, was der Herr Jesus auch im Gleichnis von den Weingärtnern anspricht, andere aber ließen sich martern und nahmen die Befreiung nicht an, um eine bessere Auferstehung zu erlangen. Und andere erfuhren Spott und Geißelung, dazu Ketten und Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, zersägt, versucht. Sie erlitten den Tod durchs Schwert. Sie zogen umher in Schafspelzen und Ziegenfellen, erlitten Mangel, Bedrückung, Misshandlung. Sie, deren die Welt nicht wert war, irrten umher in Wüsten und Gebirgen, in Höhlen und Löchern der Erde. Und diese alle, obgleich sie durch den Glauben ein gutes Zeugnis empfingen, haben das Verheißene nicht erlangt, weil Gott für uns etwas Besseres vorgesehen hat, damit sie nicht ohne uns vollendet würden. Ja, diese Männer und Frauen des Alten Bundes, sie haben ihr Leben hingegeben für den Herrn, haben keinen Preis gescheut, ihm zu dienen. Und viele wurden gerettet durch ihre Botschaft im Alten Bund und dann auch im Neuen Bund. Auch die meisten Apostel haben den Märtyrertod erlitten. Es kommt dann nach Jesu Kreuzigung im Neuen Bund. Und nun kam der Sohn. Da sprach der Herr des Weinbergs: Was soll ich tun? Ich will meinen lieben Sohn senden. Vor dem werden sie sich doch scheuen, den werden sie fürchten. Und er kam auch in Vollmacht und in Macht Wunder zu tun, hat sogar Tote auferweckt. Aber sie wollten ihn nicht. Es gab viele, die ihn wollten. Aber auch die, die ihn wollten, hatten zum Teil falsche Vorstellungen. Sie erwarteten auch schon, dass er jetzt das messianische Friedensreich aufrichte. Aber er kam ja bei seinem ersten Kommen damals gemäß Jesaja 53 und anderen Stellen, um die Schuld der Menschen zu sühnen. Und dazu ging er freiwillig ans Kreuz. Er hätte die Macht gehabt, das zu verhindern. Der Vater hätte ihm Legionen Engel schicken können. Im Garten Gethsemane aber fiel die Entscheidung und er sagte: Vater, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille. Und sein Schweiß rann wie Blutstropfen zur Erde. Das ist sicherlich außer Golgatha selber die bewegendste Stelle im Neuen Testament, als der Herr Jesus im Garten Gethsemane sich in den Willen des Vaters fügt zu unserer Erlösung, zu unserem Heil. Gott sandte seinen geliebten Sohn aus Liebe zu dir und zu mir. Hast du dieses Opfer des Herrn Jesus schon angenommen? Bist du sein Kind? Nur dann bist du gerettet, sonst bist du immer noch auf dem breiten Weg ins Verderben. Eine ganz ernste Sache. Irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Wer den Sohn hat, hat das Leben, wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Eine ganz klare, eindeutige Aussage. Und auch diese Weingärtner wussten das im Grunde vom Alten Testament her, von ihrer hebräischen Bibel. Aber es war der Neid, die Eifersucht, die Habgier, selber etwas sein zu wollen, die sie dazu brachte, den Sohn zu töten. Das Volk aufzuhetzen, damit sie schrien: Kreuzige ihn! Der schrecklichste Ruf in der Weltgeschichte. Als aber die Weingärtner den Sohn sahen, dachten sie bei sich selbst und sprachen: Das ist der Erbe, lasst uns ihn töten, damit das Erbe unser sei, damit wir selber erben. Wie töricht, sie meinen, sie können das erben, was Gott dem Sohn übertragen hat, können sie selber an sich reißen, als Menschen. Sie haben versucht, den Herrn Jesus auf eine rein menschliche Ebene herunterzustufen und waren blind für seine großen Wunder und Machttaten und vollmächtigen Worte und haben die Augen und Ohren zugeschlossen, haben sogar seine Wunderheilungen, dass er einen Taubstummen geheilt hat, ich glaube, es war ein Taubstummer, ja, haben sie dem Beelzebub zugeschrieben und haben nicht erkannt, dass es sowas noch nie gab in der Weltgeschichte. Damit haben sie die Sünde gegen den Heiligen Geist begangen, die das damals bestritten haben. Lasst uns den Erben töten, aus Neid, aus Habgier, selber wie Gott sein wollen. Das ist diese Haltung des Menschen, der Gott nicht haben will. Und sie stießen ihn hinaus vor den Weinberg und töteten ihn. Wir gehen davon aus, von der Bibel her und auch von archäologischen Beobachtungen, dass das Kreuz, das Golgatha, außerhalb der damaligen Stadtmauer stand. Heute gibt es ja zwei Orte, die traditionell mit Golgatha in Verbindung gebracht werden. Die meisten Kirchen nehmen an, es ist die Grabeskirche, die heute innerhalb der jetzigen Stadtmauern steht, aber damals wohl auch außerhalb dieser Platz. Das wurde eingeebnet, kein Hügel mehr zu sehen, wenn man dort ist. Und der andere, wo man sich sehr plastisch vorstellen kann, das ist dieser Felsen, den General Gordon als Golgatha lokalisiert hat, auch außerhalb der heutigen Stadtmauer, wo auch ein Gartengrab dabei ist, ein sehr eindrücklicher Ort, wo man sich wirklich vorstellen kann, wie es damals ausgesehen haben könnte. Sie warfen ihn hinaus vor den Weinberg. Sie dachten, sie haben dann das Problem geseitigt und sind selber die Herren. Aber der Herr hat ihnen gesagt, an anderer Stelle, es wird kein Stein auf dem anderen bleiben von dem Tempel. Jerusalem wird belagert werden von einem Heer. Sie werden einen Wall um die Stadt legen. Hat er 40 Jahre vorher ungefähr vorausgesagt. Und genauso ist es 70 nach Christus eingetroffen. Am 9. April 70 nach Christus bauten die Römer einen Belagerungswall um Jerusalem herum. Sie haben die Stadt eingekreist, eingeschlossen mit ihrer Heeresmacht und haben sie ausgehungert, den ganzen Frühling und Sommer hindurch, bis dann im September sie so erschöpft waren, dass die Stadt erobert werden konnte. Der Tempel wurde zerstört bis auf den letzten Stein und die Stadt dem Erdboden gleichgemacht. Und wer da in der Stadt wohnte, wurde bis auf wenige Ausnahmen getötet. So ist das Gericht über Israel gekommen damals. Und bis zum 20. Jahrhundert waren die Juden unter alle Völker zerstreut. Genau wie es die Bibel vorausgesagt. Auch für mich ein ganz klarer Beweis, dass die Bibel Gottes Wort ist und dass der lebendige Gott wirklich existiert, im Gegensatz zu allen Lügen der Atheisten und ähnlicher Ideologien. Ja, sie haben ihn hinausgeworfen, aber was wird nun der Herr des Weinbergs mit ihnen tun? Er wird kommen und diese Weingärtner umbringen und seinen Weinberg anderen geben. Dieses Umbringen habe ich gerade beschrieben, 70 nach Christus. Und den Weinberg anderen geben, das heißt, das Wort lief nun hinaus zu den Nationen, zu den nichtjüdischen Völkern, zu den Germanen, zu den Russen, zu den Afrikanern und so weiter und so fort. Es ging in die ganze Welt hinaus und das Heil ging zu den Nationen. Auch im Alten Bund wurden immer schon auch Nicht-Israeliten eingeladen. Wir denken an Ruth von den Moabitern, zum rettenden Gott zu kommen. Aber nun, nachdem sie den Messias verworfen hatten, ist Israel zunächst Verstockung widerfahren. Aber diese Decke wird ihnen weggenommen werden am Ende der Zeiten. Auch dann wird ganz Israel gerettet werden. Ich verstehe darunter den Rest aus Israel als Gesamtheit, gemäß Römer 11. Aber so lange, es geht so lange, bis die Zeit der Heiden erfüllt ist. Manche Ausleger sagen, die Zeit der Heiden hätte sich erfüllt 1968 oder 67, ja, als die Jerusalemer Altstadt wieder erobert wurde. Und seither merken wir auch, dass eine zunehmende Zahl von Juden wieder zum Glauben kommt, dass der Herr seine Gnade auch Israel wieder zuwendet. Es gibt immer mehr messianische Juden, jesusgläubige Juden, während bei den Heidennationen jetzt in der Endzeit zunehmende Abkehr von Jesus zu beobachten ist. Es gibt Gott sei Dank auch noch Erweckung. Das Reich Gottes wird verkündigt, bis der Herr wiederkommt. Aber gleichzeitig nimmt auch die Verführung, nimmt der Glaubensabfall zu. Gerade auch in unserem ehemaligen christlichen Abendland. Ich will den Weinberg anderen geben, sagt Gott hier, diesen Hirten Israels. Und da ist die Reaktion natürlich, als sie das hörten, sprachen sie, nur das nicht, das möge nicht geschehen, das widerspricht völlig ihrem Stolz. Das ist ja die schlimmste Strafe, die sie treffen kann. Euch wird das weggenommen, was euch verheißen war. Nur das nicht. Aber so ist es gekommen. Es ist Gottes Gnade, dass sich die Prophezeiungen am Ende erfüllen, die von der Wiederannahme Israels reden. Leider sind manche Christen prophetieblind und können das nicht erkennen, beziehen alle Aussagen über Israel auf sich. Man nennt das die Ersatztheologie oder Substitutionslehre. In vielen großen und kleinen Kirchen und Sekten spukt dieser Gedanke herum. Wir sind Israel, das Israel da unten am Mittelmeer hat keine Bedeutung mehr. Völlig falsch, wenn man so denkt. Denn Israel bleibt Israel. Die Gemeinde ist nur aufgepfropft auf den Ölbaum. Nicht wir tragen die Wurzel, sondern die Wurzel trägt uns. Römer 9 bis 11 nachzulesen. Ganz wichtig zu beachten. Sonst kommt man zu völlig falschen Auslegungen. Aber damals, als sie den Messias verwarfen, das Heil geht nun hinaus zu den Nationen. Und der Herr Jesus sah sie an und sprach, was bedeutet dann das, was geschrieben steht, und zwar im Psalm 118, Vers 22. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Wehe denen, die den Messias verwerfen. Der Messias, Jesus Christus, Christus heißt der Messias, der Gesalbte, der Heilskönig, er ist der Eckstein geworden. für den Bau seiner Gemeinde und für den Bau des Reiches Gottes im tausendjährigen Reich und dann vollends beim neuen Himmel und der neuen Erde in der Ewigkeit. Er, Jesus, ist der einzige Eckstein. Und wir sind gesegnet, wenn wir uns diesem Eckstein anschließen, wenn wir zu Jesus kommen, wenn wir seine Kinder sind. Wir sind sogar Freunde, werden wir mal bezeichnet im Johannesevangelium, Brüder und Schwestern im Herrn. Es gibt nichts Schöneres. Und wer dazu nicht gehört, der wird wirklich außerhalb sein. Und draußen sind die, die ewig verdammt sind, die verloren sind. Und dieser Eckstein hat nun eine besondere Bewandtnis. Es ist nicht nur so ein Eckstein, der irgendwie nur fest gegründet im Fundament ruht und überhaupt keine Wirkmöglichkeit hat, sondern dieser Stein ist höchst aktiv. Das ist der Stein, der die Macht behalten wird, nachdem alle Reiche dieser Welt vergehen. Und das steht in Daniel 2. Und der Herr Jesus bezieht sich auf das, was in Daniel 2 vorausgesagt ist, in Vers 18, hier in Lukas Evangelium Kapitel 20. Lukas 20, Vers 18 sagt der Herr: Wer auf diesen Stein fällt, der wird zerschellen. Auf wen er aber fällt, den wird er zermalmen. Und liebe Freunde, genau das finden wir beim Propheten Daniel. Ich möchte die entscheidende Stelle auch dazu kurz zitieren. Da lesen wir, ich kann jetzt nicht das ganze Kapitel vorlesen, es ist ja der Traum des Nebukadnezar, des babylonischen Herrschers. Und Daniel deutet ihm den Traum nicht nur, sondern sagt ihm auch seinen Traum. Keiner konnte wissen, was dieser König damals geträumt hatte, außer Daniel durch die Eingebung Gottes. Und nun dieser Stein, es ist ja ein Standbild, das der Nebukadnezar sah mit den vier Weltreichen, babylonisches Reich, medo-persisches Reich, griechisches Weltreich und römisches Reich. Und nun an den Fuß dieses Standbildes kommt ein Stein, der so unscheinbar zunächst scheint und immer größer heranrollt. Und dann heißt es, ich muss die Verse gerade mal suchen, ab Vers 44, aber zur Zeit solcher Königreiche wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das nimmermehr zerstört wird. Und sein Königreich wird auf kein anderes Volk kommen. Es wird alle diese Königreiche zermalmen und zerstören, aber es selbst wird ewiglich bleiben. Wie du denn gesehen hast, einen Stein, ohne Hände vom Berge herabgerissen, der das Eisen, Erz, Ton, Silber und Gold zermalmte. Also hat der große Gott dem König gezeigt, wie es hernach gehen wird, und der Traum ist gewiss und die Deutung ist recht. Dieser Stein ist niemand anderes als der Herr Jesus Christus, der sein messianisches Friedensreich aufrichten wird. Und er wird alle Reiche, alle Ideologien und falschen Religionen in dieser Zeit und Welt zermalmen. Wohl dem, der zu dem Sieger von Golgatha jetzt schon gehört. Als die Schriftgelehrten und Hohepriester nun das hörten, trachteten sie danach, Hand an ihn zu legen. Noch in derselben Stunde, so aufgebracht waren sie. Und sie fürchteten sich aber vor dem Volk, deshalb taten sie es noch nicht in diesem Moment, aber kurz darauf, einige Tage später. Denn sie hatten verstanden, dass er auf sie hin dieses Gleichnis gesagt hatte. Und anschließend lesen wir dann im Lukas-Evangelium, wie sie ihm auflauerten mit den Fragen nach der Steuer. Darf man dem Kaiser Steuern geben, mit der Auferstehung? Sie wollten ihm lauter Fangfragen stellen, um ein Urteil gegen ihn fällen zu können. Aber sie fanden nichts an ihm, außer das, was die Wahrheit war, dass er wirklich der Sohn Gottes ist. Und da klagten sie ihn, verstockt in ihrem Unglauben wegen Gotteslästerung an. Sonst fanden sie nichts an ihm. Aber er ist ja wirklich der Sohn Gottes und sagte die Wahrheit. Nun, liebe Geschwister, jetzt wollen wir das noch auf uns anwenden. Auf unsere heutige Zeit. Damals haben die Juden zur Zeit Jesu den Messias verworfen. Und was tun wir heute? Gott schickte immer wieder Boten und gab eine Chance zur Errettung. Und als die Zeit erfüllt ward, Galater 4, Vers 4, sandte Gott seinen geliebten Sohn. Das denken wir immer bei der Weihnachtszeit auch daran. Und das ist wirklich die letzte Chance zur Umkehr, die der Menschheit gegeben wurde. Er sendet heute immer wieder nur Boten, die das Wort auslegen, aber nicht so wie im Alten Bund in der Weise, sondern wir haben heute das Wort. Und wenn wir das recht verstehen, spricht Gott auch jetzt zu uns: Kehre um zu deinem Retter Jesus Christus. Gott sandte diese Boten und seinen Sohn aus Liebe, weil er nicht will, dass einer verloren gehe. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden, aber es werden nicht alle gerettet. Gott hat zwar die Welt versöhnt mit sich selber, aber versöhnt werden nur die, die auch den Ruf annehmen, lass dich versöhnen mit Gott, 2. Korinther 5. Es gibt keine Allversöhnung, eine automatische Rettung aller irgendwann, sondern es geht der Ruf an die Verantwortung, an das Gewissen von jedem, auch heute Morgen, lass dich versöhnen mit Gott. Nur dann bist du auf der Seite des Siegers. Aber was haben sie damals getan? Sie haben ihn getötet. Und jetzt möchte ich fragen, wie wird der Sohn Gottes auch heute getötet? Wird er auch heute getötet? Er wird weiterhin gekreuzigt durch jeden, der ihn ablehnt. Und es gibt heute viele Versuche, Gott abzulehnen, aber vor allem auch den Sohn Gottes. Manche sagen ja, Gott ja, so als höheres Wesen, ist aber nicht der biblische Gott, wenn das so allgemein nur gesehen wird. Aber Jesus, höchstens guter Mensch, Friedensbringer oder irgendwie, aber Sohn Gottes, der einzige Weg zum Vater ist, die einzige Erlösung, das lehnen viele ab. Vielleicht haben sie auch noch nicht richtig verstanden. Dann sind auch wir aufgefordert, den Menschen zu erklären, wer Jesus ist. Heute möchten viele Jesus beerben, Gott beerben. Sie möchten nicht, dass dieser über sie herrsche. Wer gehört alles dazu? Ich kann jetzt nur einige wenige Beispiele nennen. Dazu gehörten damals die führenden Juden zur Zeit Jesu. Aber nicht alle. Es gab natürlich auch Freunde Jesu, Gläubige. Und die Gemeinde hat begonnen in Jerusalem. Ja, wir wollen nicht auf die Juden herabschauen. Hätten wir genauso sein können, auch unser Volk. Aber damals, die Führungsschicht hat das Volk aufgehetzt. Sie haben ihn gekreuzigt. Es war auch Gottes Plan. Und doch wurden sie auch schuldig daran. Heute wollen alle Gottesleugner Jesus und Gott beerben. Alle, die den Sühnetod Jesu am Kreuz leugnen oder geringschätzen oder relativieren. Alle, die ein anderes, verfälschtes, verkürztes oder erweitertes Evangelium verkündigen. Die etwas hinwegtun vom Wort Gottes oder hinzufügen. Alle, die die Herrschaft Gottes und seines Sohnes verwerfen. Die sich selber auf den Thron setzen wollen. Die nicht wollen, dass Jesus der Messias ist. Alle, die frei sein wollen, in Anführungsstrichen, die ohne Gott leben wollen, die nur ihrer eigenen Lust frönen und sie merken gar nicht, dass sie Gefangene Satans sind. Wer die Gnade verwirft, den trifft Gottes Gericht. Wer die Barmherzigkeit Gottes zurückweist, den trifft Gottes Zorn. Das sagt uns die Bibel ganz deutlich. Weitere Beerbungsversuche Gottes kommen durch die Ideologien, durch die Weltanschauungen. Ich kann jetzt nur einige Beispiele bringen. Ausführlicher habe ich das in diesem kleinen Ideologienhandbuch aufgezählt. Zum Beispiel der Atheismus. Atheos heißt ja, ohne Gott leben wollen. Dann auch der Evolutionismus. Man erklärt die Entstehung der Welt ohne Gott. Ich habe vorgeschlagen, ein Schöpfungsmuseum auch in Deutschland einzurichten. Ich habe es in Amerika jetzt gesehen. Sehr gut, dass wir auch hier gegensteuern und die gute biblische Schöpfung, die sich auch durch Fakten belegen lässt, den Leuten vor Augen führen, damit sie nicht verführt werden. Es ist nur ein Versuch, Gott zu beerben, indem man sagt, nicht Gott hat es geschaffen, sondern der Zufall. Ja, Zufall anstelle von Gott. Durch die Jahrmillionen. Ich staune immer wieder, wie Menschen von Jahrmillionen reden, wo man noch nicht mal ein paar tausend Jahre wirklich die Geschichte zurück erforschen kann. Dann Ideologien wie der Nationalsozialismus. Adolf Hitler wollte ein tausendjähriges Reich ohne den Messias Jesus Christus errichten, mit seinen germanischen Göttern. Der Kommunismus, man wollte die klassenlose Gesellschaft im Glauben an den angeblich guten Menschen und das Paradies auf Erden. Aber es ist gescheitert, es sind Diktaturen entstanden, weil man nicht mit der Sünde gerechnet hat, dass eben der Mensch doch nicht gut ist und dass er doch seine Herrschaft ausübt im Egoismus über den anderen. Dann auch der Neomarxismus, die 68er-Bewegung, Frankfurter Schule, wo man die eigene Autonomie, das heißt die Selbstgesetzgebung, verkündigt. Man will keine Autorität über sich akzeptieren, sondern sich selber in den Thron, in den Tempel Gottes setzen. Der Feminismus, Der neue Versuch der Selbsterlösung. Man will nichts mehr wissen vom Blut Jesu Christi, das zu unserer Sühnung geflossen ist, sondern schrecklich auszusprechen, man sagt, das Menstruationsblut der Frau würde die Erlösung bewirken. Dann der Postmodernismus. Das ist die Bewegung nach der Moderne. In der Moderne wurden die Werte der Bibel aufgelöst und in der Postmoderne lebt man nun so, als ob es keine festen Werte gäbe. Der Mensch sucht mal da ein Stück und dort ein Stück. Und diese Ideologie des Postmodernismus ist auch in die Emerging Church eingeflossen, die aufstrebende Kirche, die Teile aus dem Katholizismus übernimmt, aus dem Liberalismus, aus dem Evangelikalismus, aus dem Charismatismus, alles schön zusammenmischt. Aber das ist nicht mehr die Wahrheit. Es ist ein Gemisch von Wahrheit und Lüge, von Licht und Finsternis. Eine postmoderne Beliebigkeitsreligion. Nicht ohne Grund heißt eine dieser Kirchen in Los Angeles, ich war kürzlich dort, Mosaikkirche. Wie ein Mosaik sucht man sich da seine Teilchen überall heraus, wie bei einem Puzzle. Das nimmt leider auch bei Evangelikalen sehr stark zu in Deutschland. Ich nenne nur Wiedenest und andere Zentren. Dann auch die Religionen. Die Religionen haben sich ja alle an die Stelle des einzigen Erlösers Jesus Christus gesetzt. Was ist zum Beispiel vom Islam zu halten? Der Koran ist nur geschrieben worden, um das biblische Christentum zu bekämpfen. Und es ist im Neuen Testament schon vorausgesagt, dass derjenige der Antichrist ist, der den Vater und den Sohn leugnet. Und genau das findet sich dann im Koran. Allah hat keinen Sohn. Das ist genau die Antwort auf diese Prophetie. Aber Gott hat es vorausgesagt durch seinen Apostel Johannes. Und die anderen Religionen, von denen will ich gar nicht reden, mit ihren vielen Götzen, mit ihren Selbsterlösungswegen, etwa im Buddhismus und. Ich muss langsam zum Ende kommen. Ihr merkt also, viele Strömungen und auch viele einzelne Menschen versuchen Jesus zu beerben, wegzuschieben und damit letztendlich zu töten. Eine traurige Situation. Eine endzeitliche Situation, aber es gab es natürlich schon immer in der Geschichte. Es fing im Grunde schon im Paradies an, als man nicht auf Gottes Gebot horchte, als man fragte, sollte Gott gesagt haben, sollte es überhaupt einen Gott geben, der uns was zu sagen hat und so weiter. Ja, also dieses rebellische Herz, was natürlich von Satan dann noch angestachelt wird, das ist der Weg der Verdammnis. Wer auf Erden ohne Gott den Himmel schaffen will, und das versuchen sämtliche Ideologien und Religionen, der wird der Hölle den Weg bereiten. So hat mal ein kluger Mann gesagt. Dagegen gilt, ich wiederhole das nochmal, nur wer den Sohn Gottes hat, hat das Leben. Frage an dich, hast du den Sohn Gottes in deinem Herzen, dass du wirklich an ihn glaubst, wiedergeboren bist durch seinen Geist und dadurch ewiges Leben hast? Dienst du dem Sohn auch? Bist du dankbar für Golgatha und für die Auferstehung Jesu Christi? Wichtig ist, dass wir ihm in Treue und Liebe nachfolgen. Ich schließe mit einem, es wurde vorhin schon ein Psalm gelesen, mit Psalm 2, der sehr deutlich zum Ausdruck bringt, die Torheit, neudeutsch gesagt, die Dummheit, die Verblendetheit derjenigen, die Gott beerben wollen, die sich selber in den Thron Gottes setzen möchten. Hier nun abschließend die Antwort Gottes auf eine solche Vermessenheit und Blindheit. Psalm 2. Dazu brauche ich da nichts mehr hinzufügen. Psalm 2. Warum toben die Heiden und die Völker reden so vergeblich? Die Könige der Erde lehnen sich auf, und die Herren ratschlagen miteinander gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Lasset uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Seile, so sagen sie. Aber der im Himmel wohnt, lacht über sie und der Herr spottet über sie. Er wird einst mit ihnen reden in seinem Zorn und mit seinem Grimm wird er sie schrecken. Und Gott spricht, der Vater spricht, aber ich habe meinen König eingesetzt auf meinem heiligen Berg Zion. Ich will von der Weise predigen, dass der Herr zu mir gesagt hat, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeuget. Heische von mir, so will ich dir Heiden zum Erbe geben und die Enden der Welt zum Eigentum. Seht ihr auch hier schon der Blick über Israel hinaus, Heiden zum Erbe. Im Psalm 2 steht alles drin, was auch im Gleichnis von den Weingärtnern dann nochmal im neuen Bund kommt. Die Bibel ist ein zusammenhängender Organismus, wunderbar. Heische von mir, so will ich dir Heiden zum Erbe geben und die Enden der Welt zum Eigentum. Du sollst sie mit einem eisernen Zepter zerschlagen, wie Töpfe sollst du sie zerschmeißen. So lasset euch nun weisen, ihr Könige, und lasset euch züchtigen, ihr Richter auf Erden. Dienet dem Herrn mit Furcht und freuet euch mit Zittern. Küsset den Sohn, dass er nicht zürne und ihr umkommt auf dem Wege. Denn sein Zorn wird bald entbrennen, aber wohl allen, die auf ihn trauen. Amen.